SRF 3.
Der konservative Gerhard Pfister ist frischgebackener CVP-Präsident. Rückt die Partei jetzt nach rechts? Auch bei der SVP ist die Stabsübergabe erfolgt. Gibt der neue Albert Rösti den Oppositionskurs auf? Angela Merkel sondiert die Flüchtlingssituation in der Türkei. Nutzt sie die Chance auch für mahnende Worte? Eine Kaltfront sucht ab jetzt die Schweiz heim. Morgen gibt es daher nur noch 4 bis 8 Grad sowie Wolken und teils Regen. Im Studio ist Isabel Meissen. Der rechteste Politiker der CVP, so hat er sich selbst einmal genannt. Doch seit heute ist Gerhard Pfister noch viel mehr, nämlich der neue Präsident seiner Partei. Die Delegierten haben ihn heute in Winterthur erwartungsgemäß, aber überraschend deutlich gewählt. Inlandredaktorin Andrea Jacki hat ihn gefragt, ob die Partei unter ihm nach rechts rutschen werde.
Die Partei wird ihre Position im Zentrum des politischen Spektrums behalten. Man muss unterscheiden, ist man ein in Anführungsstrichen freier Parlamentarier, der die Interessen seiner Wählerschaft vertritt, oder ist man Repräsentant und Präsident einer breiten nationalen Partei. Und das sind andere Rollen, das sind andere Aufgaben. Und insofern ist bei mir natürlich jetzt schon ein Rollenwechsel angesagt.
Können Sie das? Sie gelten ja sehr emotional, auch cholerisch auch.
Auch da wird manchmal sehr viel übertrieben. Ich konnte es in der Kantonalpartei, die habe ich lange geführt. Und ich habe gezeigt, dass ich durchaus führen kann, dass ich integrieren kann. Aber Sie haben natürlich in einer gewissen Weise recht. In den letzten 3 Monaten ging es auch darum, durch Besuche bei Kantonalparteien und anderen Organisationen der CVP mich vorzustellen und den Leuten zu zeigen, dass ich bereit bin für diesen Rollenwechsel und dass ich das auch kann.
Also der gesellschaftsliberale Flügel Ihrer Partei muss jetzt nicht Angst haben, dass er völlig an den Rand gedrängt wird?
Überhaupt nicht. Wenn Sie an den Entscheid der heutigen Delegierten zum Beispiel denken, zur PID-Gesetzgebung, da hat die Partei, sie ist nicht gespalten, aber sie hat doch recht deutlich Ja gesagt dazu. Das ist eine liberale Öffnung und die habe ich mitzutragen. Ich glaube, bei diesen Fragen ist es in unserer Partei gute Sitte, dass man jedem seine persönliche Überzeugung überlässt.
Also das ist das Präimplantationsgesetz, das Sie angesprochen haben. Man hat lange von diesem bürgerlichen Schulterschluss gesprochen. Jetzt haben die bürgerlichen Parteien alle eine neue Führung. Auch beispielsweise die FDP, die mit Frau Gössi jemanden hat, der politisch eher auf ihrer Linie ist. Also ist dieser Schulterschluss jetzt eigentlich durch die Wahlen intern so gekommen?
Man überschätzt da die Möglichkeiten der Präsidenten. Man darf sie aber auch nicht unterschätzen, das ist klar. Ich glaube, der große Vorteil dieser neuen Konstellation ist, dass diese 3 Präsidenten keine gemeinsame Vorgeschichte haben im Sinne von Verletzungen oder Auseinandersetzungen. Man kann sich an einen Tisch setzen, man kann Gemeinsamkeiten erörtern, man kann auch die Unterschiede vielleicht etwas präziser herausarbeiten. Ich glaube, das ist eine Chance, damit die bürgerlichen, für das Land wichtigen, zentralen Fragen geeinter auftreten können.
So sieht es der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister. Es wurde im Interview angesprochen, auch die SVP hat seit heute einen neuen Präsidenten und auch da drängt sich eine Richtungsfrage auf. Opposition ja oder nein? Das wollen wir gleich wissen. Zuerst nach Deutschland. Dort gab es in der Stadt Hannover eine Großdemo mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Warum sind diese Menschen denn auf die Straße gegangen? Patrick Seiler im Nachrichtenstudio.
Sie protestieren gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Die Polizei sprach von 35.000 Demonstrierenden, die Veranstalter von etwa 90.000. Die Atmosphäre blieb laut der Polizei entspannt. Zur Kundgebung aufgerufen hatten Gewerkschaften und linke Parteien sowie Organisationen etwa aus den Bereichen Umweltschutz, Konsumentenschutz und Dritte Welt. Mit der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP sollen Zölle und Handelsbeschränkungen zwischen den USA und Europa wegfallen. Die Gegner befürchten, dass gleichzeitig Auflagen zum Schutz von Arbeitnehmenden und der Umwelt gelockert werden. In Italien droht in der Region der Stadt Genua eine Ölpest, die Strände zu verschmutzen. Die Hafenbehörden haben eine Warnung herausgegeben. Die Lage sei sehr schwierig einzuschätzen, so die Behörden. Das Öl stammt aus einer Raffinerie in der Region. Am letzten Sonntag war dort ein Leck aufgetreten. Das Rohöl gelangte in einen Fluss. Das meiste Öl konnte mit einer Sperre aufgefangen werden. Starke Regenfälle ließen den Fluss inzwischen anschwellen und die Ölsperre wurde beschädigt. Weil das Mittelmeer eine ungewöhnlich flache Ebbe hat, ist 90 Menschen die Flucht von Marokko in die spanische Exklave Ceuta gelungen. Laut offiziellen Angaben konnten die Menschen einen Wellenbrecher überwinden, der normalerweise nicht erreichbar ist. Ceuta ist ebenso wie Melilla eine spanische Exklave in Marokko, womit beide Gebiete zur EU gehören. Zahlreiche Flüchtlinge versuchen daher immer wieder, die teils meterhohen Grenzzäune zu überwinden oder durch das Meer zu schwimmen, um sie zu erreichen. Um seine Ölexporte an einen Hafen transportieren zu können, will das Binnenland Uganda eine Pipeline durch Tansania bauen. Die ugandische Regierung hat sich damit gegen eine Zusammenarbeit mit Kenia entschieden, die zuvor lange favorisiert worden war, wie es in einer Mitteilung des ugandischen Außenministeriums heißt. Uganda ist im Westen des Landes auf Öl gestoßen und wird dieses nun von der Stadt Hoima in der Nähe des Albertsees mit einer Pipeline bis in die tansanische Küstenstadt Tanga transportieren. Es wird erwartet, dass Uganda nicht vor dem Jahr 2025 mit der Ölförderung beginnen kann. Der Blick auf das Wetter heute Abend bringt eine Kaltfront deutlich kühlere Luft. Morgen liegen die Höchstwerte bei 7 Grad. Es ist veränderlich bewölkt mit zeitweise Sonne. Da und dort gibt es Regen. Ab 400 bis 800 Metern Schneeschauer. Im Süden scheint mit Nordföhn häufig die Sonne bei einer Temperatur von rund 18 Grad.
Info 3 Abend.
Jahrelang war die SVP eine Zwitterpartei. In der Regierung war sie vertreten, aber nach ihrer Meinung nur unzureichend und so machte sie ausdrücklich auch Oppositionspolitik. Nun hat die SVP den geforderten zweiten Bundesratssitz, sie hat den größten Wähleranteil und seit heute mit Albert Rösti ist ein neuer Präsident am Ruder. Ist die Oppositionsrolle damit auch passé? Samuel Burri hat sich an der Delegiertenversammlung umgehört.
Da spricht man seit Monaten vom netten neuen Präsidenten und dann das. Albert Rösti haut nach der Wahl gleich mal auf die Pauke und gibt ein Schlagzeugsolo zum Besten. Natürlich brauche es auch leise Töne, sagt er in seiner Rede.
Aber wenn es die Sache erfordert zur Umsetzung der Zielsetzung, werden wir von keinem Instrument zurückschrecken. Das sind wir unseren Wählerinnen und Wählern schuldig.
Die Herausforderung für Rösti und die SVP, wie bringt man Regierungsverantwortung und Opposition unter einen Hut? Für Oskar Freisinger, neuer Vizepräsident der Partei, eine delikate Angelegenheit.
Wir sind zur selben Zeit in der Festung drin und müssen sie von innen und von außen verteidigen. Es ist eine schizophrene Position, das sehe ich durchaus.
In der Festung Bundeshaus und gleichzeitig draußen. So sei das in der Konkordanz, meint Strategiechef Christoph Blocher.
Aber wenn sie drin sind und auch draußen und keine Einigung finden, dann ist man halt noch Opposition. Politik ist nicht eine Schönwetterveranstaltung und auch nicht eine Liebesduselei.
Trotzdem glaubt Blocher, etwas sanfter im Stil werde die SVP in Zukunft wohl schon.
Das ist anzunehmen, ja.
Auch der frisch gewählte Präsident Albert Rösti relativiert seine Aussage, zu allen Mitteln greifen zu wollen, gleich wieder.
Wenn immer möglich, wollen wir unsere Ziele in der Verantwortung über Regierung und Parlament wahrnehmen.
Wenn immer möglich, heißt, wenn immer die SVP im Parlament Mehrheiten findet, etwa bei Finanz- und Wirtschaftsthemen oder bei der Energiestrategie. Doch trotz zwei Bundesräten und 30% Wähleranteil, auch die SVP stößt manchmal an ihre Grenzen. Aktuell etwa im Bundesrat. Bisher habe man nur Johann Schneider-Ammann öfters auf Seiten der SVP, bestätigt Neuvizepräsident Thomas Eschi.
Hier gilt es jetzt nun, auch eine vierte Person zu finden in diesem Bundesrat, der SVP-Positionen unterstützt. Aber ob das uns gelingen wird, hier habe ich doch noch meine Zweifel.
Das Doppelspiel der SVP, wie es übrigens auch die Sozialdemokraten betreiben, mit Referenden von außen und mit Bundesräten und Parlamentariern von Innenpolitik zu betreiben, dieses oft kritisierte Doppelspiel wird die Partei auch in Zukunft weiterspielen. Bloß vielleicht eine Spur netter.
Vielen Dank, Samuel Burri, für diesen Bericht. Und jetzt Obacht, wir haben eine dringende Verkehrsmeldung. Und zwar von 17.09 Uhr betrifft die Region Zürich. Auf dem Nordring Richtung Bern ab der Verzweigung Zürich-Ost gibt es Stau wegen eines Pannenfahrzeugs und im Gubristunnel ist der rechte Fahrstreifen im Moment blockiert.
Info 3 Abend.
So kurz nach der Causa Böhmermann ist der Zeitpunkt für diese Reise pikant. Angela Merkel ist heute in der Südosttürkei, um das Migrationsabkommen zwischen EU und Türkei zu festigen und um die Lage der Flüchtlinge an der syrischen Grenze mit eigenen Augen zu sehen. Doch Kritiker fordern, die deutsche Kanzlerin solle auf diesem Kurztrip auch unbequeme Themen ansprechen. Thomas Bormann.
Der Besuch der Kanzlerin dauert zwar nur 5 Stunden, aber es ist sehr gut, dass sie da ist, sagt die Bürgermeisterin der Millionenstadt Gaziantep, Fatma Şahin. Es ist ein wichtiger Besuch, denn viel zu lange hatten sich Europa und die Welt wie die drei Affen verhalten, die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen zur Flüchtlingsfrage. Erst seit den Bildern des toten Flüchtlingskinds Aylan Kurdi am Ägäisstrand hat sich das geändert. Zusammen mit EU-Ratspräsident Tusk und dem Vizechef der EU-Kommission Timmermans fährt Merkel ins Flüchtlingslager Nisib bei Gaziantep. Tausende syrische Flüchtlinge leben hier in Wohncontainern. Für die Kinder gibt es eine Schule, die Menschen werden gut versorgt. Aber 9 von 10 syrischen Flüchtlingen in der Türkei leben nicht in einem solchen Lager. Sie müssen sich auf eigene Faust durchschlagen. Ihre Kinder gehen meist nicht zur Schule, manche seit Jahren nicht. Das will die EU gemeinsam mit der Türkei ändern. Angela Merkel sagte vor ihrer Abreise:
Wir geben der Türkei ja 3 Milliarden Euro, nur dafür, dass die Lebenssituation der Flüchtlinge sich verbessert. Und um davon einen praktischen Eindruck zu bekommen, um auch zu sehen, was kann getan werden, wie kann man es möglichst schnell umsetzen, findet diese Reise statt.
Der Zeitplan des Merkel-Besuchs in Gaziantep ist eng. Da bleibt keine Minute Zeit, um etwa die Forderung der Grünen zu erfüllen. Die Kanzlerin solle hier Oppositionelle oder kritische Journalisten treffen und damit ein Zeichen für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in der Türkei setzen, so forderte es Grünen-Chef Özdemir. Sevim Dagelen, Bundestagsabgeordnete der Linken, war bis gestern selbst in der Türkei. Sie fordert die Kanzlerin auf:
Frau Merkel darf nicht ständig diese Bücklinge in der Türkei machen. Sie muss ganz klar Position beziehen, auch im Sinne unseres Grundgesetzes für das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit.
Kurz vor dem Rückflug nach Berlin heute Abend gibt Kanzlerin Merkel eine Pressekonferenz in Gaziantep. Möglich, dass sie dort Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei anmahnt. Im Vordergrund ihres Besuchs aber steht voll und ganz die gemeinsame Flüchtlingspolitik von EU und Türkei.
Info 3 ist das Newsmagazin von Radio SRF, zeitgemäß im straffen Format. Schönen Samstagabend wünschen Maybrit Horlacher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.